Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Ich glaube, wir sind als Schreibende immer auch noch mehr Lesende.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, und einer neuen Folge der Reihe Kunst im Gespräch heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und die Lyrikerin Silja Rosa Schletterer. Silja Rosa, ein Name voller Poesie. Woher kommt er?
Den hat meine Mutter erfunden, also ich kann da eigentlich sehr wenig dafür. Bin mittlerweile sehr dankbar dafür, weil den Vornamen zu tragen, der klingt wie ein Künstlerinnenname, ist ein Geschenk. In meiner Jugend fand ich das nicht so toll. Meine Kurzform der Erklärung ist, es ist Silja Rosa wie Annemarie, nur komplizierter. Meine Mutter hat sich sehr viel dabei gedacht. Sie wollte irgendwie den Norden mit Silja und eher den Süden mit Rosa verbinden und wollte sehr viele Vokale drin haben, dass es sehr klingend ist, und hat quasi diesen Namen erfunden. Aus der Kurzform von Cecilia, Silja und Rosa diesen Namen kreiert und hat da, glaube ich, sehr viel Zeit damit verbracht, diesen Namen zu finden.
Silja Rosa Schletterer ist eine Künstlerin, die zwei Talente in sich vereint, die Musik und die Kunst des Schreibens. Das Zusammenspiel von Musik und Sprache steht im Mittelpunkt ihres Schaffens. Die Geige hat sie aber zur Seite gelegt. Wann und wodurch kam es zur Entscheidung?
Das ist schwer zu sagen, das war immer sehr schumannesk. Also irgendwie war immer beides Teil in meinem Herzen und ist es auch noch, auch wenn ich jetzt die Musik in der Lyrik auslebe und quasi das Musikerinnensein im Wort erleben darf. War beides schon sehr früh da, je nachdem von welcher Perspektive man aus das sieht. Aber auch in den Tagebuchaufzeichnungen kommen beide Sachen schon recht früh vor.
Stammen Sie aus einer Künstlerfamilie? Sie kommen aus Tirol, Sie kommen aus Innsbruck. Wie war das soziale Umfeld? Gab es ein künstlerisches Umfeld?
Ja, ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Also es gab immer sehr viele Instrumente, die bei uns daheim Heimat gefunden haben und da waren. Und es ist etwas komplizierter. Meine Kurzbiografie klingt sehr einfach. Geboren in Innsbruck, wohnhaft in Innsbruck und studiert in Innsbruck. Aber zwischen Geburt und Studium und Wohnen waren ganz andere Orte. Und ich bin gar nicht in Innsbruck aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Seitental in Tirol aufgewachsen, in Salzburg und in der Schweiz. Und habe Wurzeln eben in Tirol und in Niederösterreich. Also es ist pluraler, als es wirkt auf den ersten Blick. Meine Eltern sind sehr oft umgezogen.
Berufsbedingt? Ja. Hat Sie das gestört oder hat Sie das in Ihrer Kreativität angefeuert?
Das ist eine gute Frage, die ich mir selber noch gerne gestellt habe. Wahrscheinlich schon angefeuert, auch wenn das natürlich auch Schattenseiten mit sich trägt. Aber es hat mir sehr früh gezeigt, dass eine Begegnung an jedem Ort stattfinden kann und Heimat, was auch immer das ist, nicht immer nur an einem Ort ist, sondern mit Menschen und mit Landschaften und sehr divers und plural sein kann. Und das hat mir wahrscheinlich schon früh gezeigt, das Hören in die Stille hinein und das Wahrnehmen der neuen Orte, das habe ich wahrscheinlich schon sehr früh gezeigt bekommen dadurch, was mir jetzt im Unterwegssein sicher hilft. Ist es ein Hotelzimmer oder ist es eine Residenz, dass man schnell irgendwie ankommt und aufmachen kann und wahrnimmt, was da ist, was da passiert.
In Slowenien konnte das Silja Rosa Schletterer im Rahmen einer Festival Residency besonders deutlich erleben. 3 Wochen lang knüpfte sie im Herbst 2025 bei den Days of Poetry and Wine Kontakte, schrieb und hörte zu.
Ja, es war ein großes Geschenk, das haben zu dürfen. Also ich fühle mich immer sehr bereichert, wenn ich eine Residency erleben darf. Die Residenz in Ptuj in Slowenien, in der Nähe von Maribor. Und es war eine spezielle Möglichkeit einer Residency, weil es war eine Festivals-Residency. Und von einem Festival, das ich sehr, sehr schätze, schon sehr lange als Veranstalterin und als Autorin. Und ich durfte da schon mal sein, aber jetzt quasi diesen Ort davor, ohne das Festival erleben zu dürfen und 3 Wochen da zu sein, war in einer Stadt, das so reich an Geschichte und Sprache ist. Das sind so viele gleichzeitig lebendige Schichten von Geschichte. Es war ja quasi die römische Metropole größer oder vergleichbar mit London heute. Ja, und diese lebendige Geschichte erleben zu dürfen, die nicht nur museal ist, sondern auch präsent ist im Alltäglichen. Und dann auch die Geschichte der Stadt, die Vielsprachigkeit so präsent erleben zu dürfen, war schon sehr speziell. Und auch die Konstruktion von Nation und Nationalsprache nochmal neu hinterfragen zu dürfen.
Vom Philosophen Ludwig Wittgenstein kennen wir aus dem Traktatus Logico Philosophicus den Satz: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Sprache ist auch Heimat, und wenn man eine andere Sprache als die Muttersprache spricht, ist man immer auch ein bisschen ein anderer Mensch. Geht es Ihnen auch so?
Also bei Sie hat mal auch jede Sprache ihre eigene Klanglichkeit und jeder Klang natürlich auch einen Charakter. Was mich eben beeindruckt hat, war diese Möglichkeit, so gleichzeitig in verschiedenen Sprachen unterwegs zu sein und auch so permanent wechseln zu können und auch die mehrsprachigen Fähigkeiten, die da gelebt werden. Also dass es normal ist, dass man mehrere Sprachen spricht.
Nämlich?
Ja, Slowenisch, Deutsch, Englisch, viele auch Italienisch, Spanisch. Also was halt in Österreich schon irgendwie viel ist, wenn man zwei Sprachen fließend spricht, ist das da irgendwie das Minimum, was man erwartet. Ja, das war schon sehr berührend. Ich würde da noch eine Frage zu diesen Fragen hinzufügen, weil was ist denn eigentlich eine Sprache und ab wann fängt eine Sprache an? Es gibt ja auch dieses Zitat oder diesen Spruch: Eine Sprache ist ein Dialekt mit Armee. Da auch nochmal darüber nachzudenken, ab wann ist denn Sprache Sprache, ab wann nennen wir das Nationalsprache? Das hängt ja auch sehr viel mit Konstruktion zusammen.
Neben den Kontakten durch das Festival und dem Leben in der Stadt, haben Sie da auch neue Kontakte zum Kulturforum in Slowenien geknüpft?
Ich durfte das Kulturforum am Festival kennenlernen. Das war sehr schön, auch ein sehr inspirierendes Gespräch, das mir auch nochmal mehr über Slowenien, also Teile gezeigt hat, was ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass es eine deutschsprachige Minderheit in Slowenien gibt. Das war mir so nicht klar. Und auch Ideen, was man da vielleicht machen könnte. Aber eben diese Vernetzung, die dann im Ort passiert, weil man irgendwie ja auch an der Geschichte entlang tastet durch die Sprache oder durch die Poesie. Dann das Festival, das so international ist. Das war wirklich eine nachhaltige Bereicherung. Es gab auch eine Begegnung mit einem ungarischen Lyriker, aus dem jetzt ein Folgeprojekt gerade am Entstehen ist. Und das ist wirklich in Ptui, bei unserem ersten Treffen hat das irgendwie Wurzeln geschlagen und wir hatten zusammen eine Performance, die eigentlich als klassische Lesung gedacht war, also Lesungen nacheinander. Und wir hatten dann an dem Tag die spontane Idee, dass wir etwas gemeinsam performen wollen. Und dann haben wir unsere Gedichte ineinander gelesen und das haben wir davor kurz geprobt und das war eines meiner großen Highlights dieses Festivals. Ja, und daraus ist ein total schöner, bereichernder Austausch entstanden, auch über die Fähigkeit und Möglichkeit von Sprache und Fluidität und Charme und Körperlichkeit und Demokratie, also ganz, ganz viele Ebenen, die es da mit angestoßen hat bei uns beiden. Das ist ein wunderschöner Austausch. Und das ist nur möglich, wenn man eben auch das eigene Netzwerk, den eigenen Kreis immer wieder verlassen darf.
Mein Körper möchte Berührung entzwecken. Das ist ein Zitat auf einer Ansichtskarte, die Silja Rosa Schletterer zu unserem Gespräch mitgenommen hat. Es stammt aus dem Buch Entschämungen, Körperkantate, erschienen bei Limbus Lyrik 2025. Ein Auge und geöffnete fleischfarbene Lippen, alles sehr abstrakt dargestellt, sind auf dem in Grau gehaltenen Postkartenbild zu sehen. Musik, Körper und Sprache finden in diesem Buch zu einem neuen Rhythmus. Sprach, Körper, Rhythmus. Das ist ein Schwerpunkt in Silja Rosa Schletterers Arbeiten. Und wie der Titel des Lyrikbandes schon sagt, geht es darin um Körper, um Scham und wie sich das transgenerationelle Trauma in unserem Gedächtnis und Körper festsetzt.
Da befrage ich eben auch die Sprache. Welche Sprache haben wir denn oder welche Sprache fehlt uns eigentlich, um über Intimität und Körper zu sprechen, ohne Machtsysteme einzubauen, ohne Erniedrigung einzubauen, ohne Scham zu verwenden? Und befrage eben die Schriftsprache und den Dialekt. Es gibt auch zweisprachige Teile. Es ist eine Kantatenform. Es gibt da auch Arien und Rezitative und Duetti.
Warum ist Ihnen die Körperlichkeit so wichtig?
Für mich war es im Prozess des Buchwerdens, ist mir immer mehr aufgefallen, wie sehr wir in einer sehr körperzentrierten, aber trotzdem gleichzeitig in einer großen körperablehnenden Gesellschaft leben. Und wir eigentlich keine Sprache haben oder kaum Sprachen und kaum Worte haben, die uns zur Verfügung steht, um liebevoll auf Intimität und Körper zu blicken. Selbst die vermeintlich neutrale Sprache der Anatomie und die medizinischen Begriffe, die im ersten Moment so neutral und klinisch rein wirken, sind eigentlich voller Machtstrukturen und vermitteln Werte und Erniedrigungen. Wenn wir beispielsweise von Schambereich sprechen, was meinen wir denn auch mit dem Wort Scham? Das ist ja auch so eine Abstellkammer von Synonymen. Oder wieso sprechen wir von kleinen Schamlippen und wundern uns, wieso das eine der häufigsten Operationen ist, die es gibt, und dass es Vulvalippenverkleinerungen gibt. Da schwingen in dieser neutralen, vermeintlich neutralen Sprache ganz viele Bilder und ganz viele Wertsysteme und eigentlich damit auch Erniedrigungen mit. Und ich sehe es als Aufgabe von schreibenden Menschen, auch darauf aufmerksam zu machen, wie wir Sprache verwenden und was wir mit Sprache transportieren. Und die Einladung auszusenden, dass wir auch mit Sprache andere Bilder vermitteln dürfen und vielleicht Sprache neu denken dürfen.
Würden Sie sagen, das ist ein sehr weibliches Thema?
Jein. Mittlerweile würde ich jetzt eigentlich gern sagen, ganz klar nein. Aber das Nein wäre zu einfach, weil ich glaube, dass, unter Anführungszeichen, die männliche Sichtweise noch gar nicht begriffen hat, wie sehr sie Scham angeht und wie sehr erstens mal sie auch mitwirken in diesen Machtstrukturen und dann auch, wie sehr in ihre Körper auch Scham eingeschrieben ist. Und das ist ein sehr großes Tabuthema. Deswegen gibt es in dem Buch nicht nur, unter Anführungszeichen, weibliche Körperteile, sondern auch männliche.
Würden Sie uns da noch was vorlesen?
Von einem männlichen?
Ja.
Im zweiten Teil der Kantate wird es eben anatomischer und da hat jedes Gedicht auch einen anatomischen Zusatztitel. Also es war mir ein Anliegen, das mal umzudrehen, weil weibliche, unter Anführungszeichen weibliche Körperteile oder weiblich gelesene Körperteile sehr oft verglichen werden mit dem männlichen Pendant, aber selten umgekehrt. Also die Klitoris wird sehr oft mit dem Penis verglichen, beispielsweise. Und ich habe mir gedacht, das wäre mal spannend, wenn man das umdreht. Oder eben das ganze Gedicht von der Postkarte. Die Postkarten sind immer nur Teilzitate. 28. Rezitativ Destis. Da flatt die Scham, wie sie in die Lippen kam, und die Zeugenschaft in die Hoden, so Schamsack befreit. 42. Chor. Glanz Penis. Die Klitoris des Mannes ist ein fühlendes Organ, oft übersehen in der breitbeinigen Welt. Die Klitoris des Mannes ist nur etwas kleiner, hat nur weniger Nerven. Nerven enden hier. Enden hier die fortgepflanzten Gedanken und Muster? Musterbeispiele legen in der Hand und in den Gliedern. Gliedern wir Fragen trotzdem nach Geschlecht?
Ihr erstes Buch hat Silja Rose Schletterer den Flüssen gewidmet. Es heißt Flussdiktate. Der Gedichtband beschäftigt sich mit Gewässern, Sprache und der Kraft der Poesie. Die Texte sind direkt an Flüssen und Seen entstanden, personifizieren diese Gewässer und erkunden, was Wasser diktieren kann. Dabei spielen Koordinaten und Orte eine wichtige Rolle. Die Performance ist eine Improvisation, die Klang und Bild mit den lyrischen Texten verbindet, die sich wie Kieselsteine am Ufer anfühlen können, aber eine tiefe Bedeutung tragen.
Flussdiktate ist den Flüssen gewidmet und da hat jeder Fluss, jedes Gewässer ein eigenes Gedicht.
Sie haben geschrieben, ich wurde von Hunden und Flüssen erzogen. Wäre das anders gewesen, würde ich jetzt mehr bellen.
Ja, ich habe das mal geschrieben, weil ich mir gedacht habe, Biografien und Kurzbiografien können auch mal anders geschrieben sein. Also in Entschämungen geht es darum.
Es ist das neueste Buch.
Das neueste Buch, wie Scham auch ein Machtinstrument ist. Ich lese vielleicht einen Chor und ein Duett vor. Es gibt verschiedene Gedichte, die verschiedenen Personen gewidmet sind. Das zweite, also das Duett, ist Giselle Pellicot gewidmet. 6. Chor. Wir hören so viel, so wenig hin, beschreiben Geschlechter, aber beschämen die Leiber. Berühren so wenig, greifen oft an und fügen zu selten, aber die Liebe hinzu. 7. Duett. Es ist nicht meine Schande, sie war da, die Tat. Jemand hat sich vergriffen, Gift ausgelegt in mich und meine Hautschichten. Jetzt sind da Narben und ich hantiere mit Scham und diesem Brockengewicht dieser Fremdheit in mir. Es ist meine Schande, sie war da, die Tat. Etwa hat sich vergrifft, Gift ausgelegt in mich und meine Hautschichten. Jetzt sei der Narbe und ich hantiere mit der Schuld und den Brocken Gewicht der Fremdheit in mir.
Sie haben sich das Verbindende einer poetischen Gesellschaft zum Lebensstil gemacht. Beim Poetry Days and Wine Festival haben Sie mit einem Ungarn performt. In welcher Sprache haben Sie vorgetragen?
Also wir haben auf Englisch miteinander kommuniziert. Und unsere Gedichte sind ja auch ins Englische übersetzt für Versopolis, die europäische Plattform der Lyrik. Also gab es englische Übersetzungen und wir haben quasi die englischen Übersetzungen gelesen. Und auch die englischen Übersetzungen und dann auch die Muttersprache ineinander gelesen.
Wenn Sie in einer anderen Sprache Ihre Lyrik lesen, was macht das mit Ihnen?
Man zieht einen anderen Mantel nochmal an. Das passiert allerdings wirklich selten, weil meistens eben jemand anderer die Übersetzung liest. Deswegen war das doppelt speziell. Also quasi in der anderen Sprache ein anderes Gedicht zu malen. Das war schon speziell.
Schreiben ist eine einsame Angelegenheit. Entfliehen Sie dem dadurch, dass Sie sich in Literaturvereinigungen engagieren. Sie sind zum Beispiel Mitglied der Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung, der IG Autorinnen und Autoren, der Literatur vor Radlberg und des Österreichischen Schriftstellerverbandes. Ist das auch wichtig, um als Lyrikerin, Autorin sichtbar zu sein?
Ja, ich bin also in der Vertretung eben bei der IG Autorinnen und Autoren dabei. Das ist quasi die Gewerkschaft der Schreibenden. Und dann organisiere ich selber ein Lyrikfestival mit.
Nämlich?
Das internationale Lyrikfestival Worte, w-Orte. Also das Erste ist mir wichtig, weil ich glaube, es braucht gewerkschaftliche Verbindungen, um einfach die politische Wichtigkeit aufzuzeigen. Zweiteres, ich finde es schön, wenn wir einander Bühnen bauen können. Und das brauchen wir, glaube ich, gerade in der Lyrik schon, weil es da auch gilt, sehr viel Ängste abzubauen. Und das können wir nur gemeinsam. Weil gerade diese Gattung sehr viel mit Angst konnotiert ist, mit einer Angst, etwas nicht verstehen zu können. In 80% der Fälle, wenn jemand weiß, dass ich Lyrikerin bin, ist das, verstehe ich nicht. Weil ich glaube, gerade in unserer Herangehensweise wird Lyrik leider mit Lyrikanalyse gleichgesetzt. Und wenn man jetzt auch die Lehrpläne anschaut, zu Beginn ist es sehr spielerisch und dann gibt es einen Break. Und sobald es dann wirklich um Lyrik geht und es nicht nur um Spaß geht und um Reime bilden und es noch nicht gebrandet ist, kommt sofort eine Lyrikanalyse und dann gibt es eine richtige Analyse und der Rest ist falsch. Und das wird leider immer noch so vermittelt und das ist sehr schade, weil ich glaube, in der Lyrik geht es auch wie in jeder Kunst darum, dass es ein Du sucht, wie Celan das sagte, das Herzland sucht. Und es geht in erster Linie darum, berührt zu werden. Ich vergleiche das sehr gerne mit dem Meer. Man darf, und es ist wunderschön, Tiefseetaucherin, Professionelle zu sein oder Meeresbiologin. Das ist total spannend. Aber man muss das nicht. Man kann auch einfach zum Meer fahren und die Schönheit des Augenblicks sehen und sagen, mir gibt das Meer sehr viel, der Sonnenuntergang, das Rauschen. Es ist total schön, da zu sein. Ich muss nicht als erstes Meeresbiologie studieren, um von der Schönheit des Meeres berührt zu werden. Und das ist sehr ähnlich mit dem Gedicht auch. Ich kann ein Gedicht mit auf Reisen nehmen oder mit einem Gedicht reisen und ich werde jedes Mal etwas Neues entdecken und kein Gedicht ist zu Ende interpretierbar. Das ist mir ein großes Anliegen, das zu verbreiten.
Poesie und das Verbindende einer poetisierten Gesellschaft hat sich Silja Rosa Schletterer zum Lebensziel gemacht. Ein Brennen für das poetische Wort, seinem Aufschrei, seiner Anklage, seiner Versöhnlichkeit findet sich in ihren Texten, die das Fragile fangen wollen und wieder ziehen lassen. Sie will der Poesie einen neuen Atem geben. Lange Zeit hat Silja Rosa Schletterer musiziert an der Universität Innsbruck Geige studiert. Und dann?
Ja, also zu dem Zeitpunkt war es eher schon klar, dass ich nicht Musikerin werden würde. Dann war aber wieder diese schumanneske Situation, dass die Musik und die Literatur da waren. Und dann habe ich ursprünglich beide Fächer inskribiert, hatte dann Angst, dass ich mich dann nicht ganz einlassen kann, habe dann wieder zuerst die Musik gewählt und habe dann noch Literaturwissenschaften dazugenommen. Und da habe ich mir gedacht, ich bleibe auf der Uni und bin halt nebenbei Künstlerin. Das war ursprünglich im Verlauf des Studiums mein Denken. Bis ich dann bemerkt habe, quasi eine Unsicherheit mit einer Unsicherheit zu kombinieren, ist nicht besonders klug. Das ist die Kurzfassung. Also ich war dazwischen im Kulturmanagement tätig, hauptberuflich, und war daneben Künstlerin und habe mir gedacht, das ist besser kombinierbar, bis ich dann immer mehr den Mut hatte, ganz auf Künstlerin zu setzen.
Und Sie können davon leben?
Ich habe noch einen geringfügigen Job, der deckt die Wohnung ab und so geht's.
Wie ist diese Doppelgleisigkeit vereinbar? Hier lebenserhaltende, geringfügige Beschäftigung, dort künstlerische Entfaltung.
Mittlerweile ist es besser kombinierbar. Also als ich noch Vollzeit im Kulturmanagement war, habe ich gemerkt, ich muss mich entscheiden. Ich glaube, andere schaffen das vielleicht. Ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Gerade auch, weil meine Themen dann schon sehr groß sind und irgendwie mich auch ganz verlangen. Ein geringfügiger Job ist da schon möglich. Aber ich merke, wenn ich in einem Projekt drin bin, dann bin ich da mit meinem ganzen Sein drin. Und es geht nicht, dass ich das nur mache nach Feierabend. Da werde ich beidem nicht gerecht. Oder zumindest ist es derzeit so. Und solange das geht, bin ich sehr froh, wenn ich das so leben darf.
Wie darf man sich nun den Alltag von Silja Rosa Schletterer vorstellen?
Mein Alltag ist sehr divers, dadurch, dass er auch sehr viel eben mit Reisen verbunden ist oder mit Workshops oder Lesungen, die ja ganz unterschiedlich gestaltet sind und auch ganz unterschiedliche Projekte. Das kommt immer darauf an, in welcher Phase das sich gerade befindet. Mein Tag sieht ganz anders aus, wenn ich auf Lesereise bin oder wenn ich in der Endkorrekturphase eines Projektes bin. Das sind ganz unterschiedliche Tagesabläufe dann.
Hat der geringfügige Job auch mit Kunst zu tun?
Nein, nicht mehr. Ist sehr was Praktisches. Das blutet jetzt auch gut. Also eben, ich habe davor ja im Kulturmanagement und natürlich das Lyrikfestival ist ja auch noch eine Aufgabe daneben. Und jetzt bin ich ganz froh, dass das ein Bereich ist, der eigentlich davon entfernt ist. Da kann man dem eigentlich treuer bleiben.
Wann schreiben Sie? Wann haben Sie die besten Ideen? Wann sprudelt es aus Ihnen heraus?
Ich bin keine Uhrzeitschreiberin. Also es gibt ja welche, die wirklich sagen, von da bis da schreiben sie. Und es kommt auch auf die Phase drauf an. Es gibt natürlich Projekte, die laufen Jahre mit und dann kommt immer was und man arbeitet dran weiter und so. Aber es gibt die Wassermomente, die schon immer große Inspirationen sind für mich und die ich auch immer wieder brauche, um weiterzukommen. Also Fluidität ist da sehr wichtig und Meditation ist auch wichtig. Also das sind so die zwei Momente, wenn ich nicht mehr weiterkomme, die ich aufsuche. Aber natürlich ist Inspiration, die basiert ja auch in der Recherche, in den Gesprächen, im Nachspüren, was denn da noch drunter liegt. Und das kann auch einfach sehr langweilig sein, dass ich einfach mich durch Wälzer durchlese und einfach ganz viel Recherchematerial. Zum Beispiel für das letzte Buch habe ich sehr viele Anatomiebücher gelesen und habe einfach stundenlang Anatomiebeschreibungen gelesen oder Berichte von Menschen, die Traumata erlebt haben, von Psychologinnen oder war im Gespräch mit Menschen. Das ist schon auch eine Hauptinspirationsquelle, wo dann weiter gemeißelt wird. Also bei mir ist das wie so ein Steinmeißeln. Als erstes ist mal so, welchen Stein wähle ich? Und dann ungefähr die Skizze und dann das Feinschleifen und Schleifen und Schleifen. Das ist dann der Wahnsinnsprozess am Ende. Je dünner das Schmirgelpapier ist, umso mehr Wahnsinn und umso leidvoller der Prozess auch dann.
Silja Rosa Schletterer und ich trafen einander zu diesem Gespräch kurz vor ihrem Auftritt bei der Buch Wien in der Dreisat-Lounge. Gefragt, was die nächsten Termine seien, meinte sie.
Wir haben noch ein paar Lesungen in diesem Monat und dann wird ein Poesieweg oder Lyrikweg in Salzburg mit Gedichten von mir zum ersten Mal erst begangen.
Der ist wo?
In Radstadt, wo ich auch Stadtschreiberin sein durfte. Ja, das ist auch ein aufregendes Projekt. Der wird dann im März eröffnet und der erste Teil wird da schon erst begangen und der erste Teil des Zykluses präsentiert. Eine Publikation in zwei Teilen.
Wie kann man sich diesen Weg vorstellen?
Im ersten Buch habe ich auch schon damit gearbeitet, dass jedes Gedicht Koordinaten hat. Und da habe ich die Gewässer auch als Co-Autorinnen mitgenannt oder zitiert. Kurzer Ausschwenk, ist mir sehr wichtig, auch das Zitat und den Hinweis, woher diese Inspiration kommt. Weil wenn wir wissenschaftliche Bücher lesen, zitieren wir ja auch, aber wenn wir von der Natur nehmen, von der vermeintlichen, oft leider falsch benannten, unbelebten Natur sogar, dann finde ich, haben wir trotzdem die Verpflichtung zu sagen, woher die Inspiration kam. Ja, und deswegen sind da immer die Koordinaten angegeben. Und bei dem Zyklus für Radstadt ist das auch so, da habe ich mit zum Teil auch dunklen Geschichtselementen der Stadt gearbeitet und habe recherchiert, an welchen Orten sie stattgefunden haben und an welchen Gewässern. Also der Titel heißt auch von Bächen befragt. Da befragen die Bäche die Stadtgeschichte. Und jedes Gedicht ist lokalisiert an einem Punkt und an diesem Punkt wird dann auch das Gedicht stehen.
Sie lesen viel. An welchen Autoren inspirieren Sie sich?
Puh, das sind sehr viele und immer wieder neue und je nach Thema auch neue, weil man taucht immer wieder in neue Themenlandschaften ein. Zwei Autorinnen aus Tirol, die mich sehr früh inspiriert haben, ist Christoph W. Bauer und Barbara Hundecker beispielsweise. Dann natürlich auch die Großnamen, die wir alle kennen, die schon auch, muss ich irgendwie gestehen, auch wichtig sind und waren im Schreiben. Bachmann, Celan, Trakl, also die SchullyrikerInnen, die wir da schon kennengelernt haben, haben mich natürlich sehr geprägt und ich schätze sie auch sehr in ihrem Schreiben. Dann auch Elsa Meerbaum-Eisinger, die auch eine sehr berührende Lebensgeschichte hat, war auch schon sehr früh ein Thema. Und jetzt zum Beispiel auch Odile Quesnel, die auch sehr mutige Sprachräume öffnet, oder Gioconda Belli für das jetzige Buch. Da gibt es immer wieder neue Idole oder neue Vorbilder.
Wäre ein Roman ein Thema?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich schon sehr der Lyrik verschrieben in meinem ganzen Tun und meinem Feuer. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber es ist jetzt nicht mein nächstes Projekt, an dem ich arbeiten werde. Aber wer weiß. Vielleicht ein poetischer Roman, ein Roman in Verszeilen oder so etwas. Mal schauen.
Silja Rose Schlettauer bei Wissensart Kunst im Gespräch, dem Podcast der Auslandskultur auf Bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger mit Elias Hirschl, dem Meister im Poetry Slam.